Wohin dieses aus meiner Sicht lieblose System führt, wird einem durch die immer wiederkehrende Geschichte sozialistischer Systeme mehr als deutlich vor Augen geführt. Die Gleichstellung der Frau, die zum Grundgerüst von Sozialismus und Kommunismus gehört, hat in den zurückliegenden Jahrzehnten zahlreiche Gesellschaften an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Wer dies noch bezweifelt, dem sei die Geschichte der ehemaligen Sowjetunion in Erinnerung gerufen, deren langjähriges Familienvernichtungssystem der Frauenerwerbstätigkeit den riesigen Staat fast zum Erliegen brachte. Angesichts mehrerer Millionen Alkoholiker, einer bindungslosen Gesellschaft, die kaum noch Verantwortung füreinander zu übernehmen bereit war, und eines rasant wachsenden Potenzials an Gewaltbereitschaft, Korruption und Kriminalität, vor allem auch bei Jugendlichen, schrieb der russische Präsident Michail Gorbatschow in seinem Buch Perestroika aus dem Jahre 1987 wörtlich:
Wir haben erkannt, dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der Kultur und der Produktion, zum Teil durch die Lockerung familiärer Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen. Mit der Perestroika haben wir angefangen, auch diesen Fehler zu überwinden. Aus diesem Grund führen wir jetzt in der Presse, in öffentlichen Organisationen, bei der Arbeit und zu Hause hitzige Debatten über die Frage, was zu tun ist, um den Frauen zu ermöglichen, zu ihrer eigentlichen weiblichen Lebensaufgabe zurückzukehren.
Werfen wir zur Verdeutlichung einen kurzen Blick auf das Familienprogramm von Friedrich Engels, der gemeinsam mit Karl Marx die marxistische Gesellschaftstheorie und die Grundsätze des Kommunismus entwickelte. Er schrieb:
Die Beschäftigung der Frau in der Fabrik löst die Familie notwendig gänzlich auf, und diese Auflösung hat in dem heutigen Zustande der Gesellschaft, der auf der Familie beruht, die demoralisierendsten Folgen, sowohl für die Eheleute wie für die Kinder. Eine Mutter, die nicht Zeit hat, sich um ihr Kind zu kümmern, ihm während der ersten Jahre die gewöhnlichsten Liebesdienste zu erweisen, eine Mutter, die ihr Kind kaum zu sehen bekommt, kann diesem Kinde keine Mutter sein. Sie muss notwendig gleichgültig dagegen werden, es ohne Liebe, ohne Fürsorge behandeln, wie ein ganz fremdes Kind, und Kinder, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen, sind später für die Familie gänzlich verdorben, können nie in der Familie, die sie selber stiften, sich heimisch fühlen, weil sie nur ein isoliertes Leben kennengelernt haben und müssen deshalb zur ohnehin schon allgemeinen Untergrabung der Familie bei den Arbeitern beitragen. Eine ähnliche Auflösung der Familie wird durch die Arbeit der Kinder herbeigeführt. Wenn diese soweit sind, dass sie mehr verdienen, als ihre Eltern die Beköstigung zu stehen kommt, so fangen sie an, den Eltern ein gewisses für Kost und Logis zu geben und den Rest für sich selbst zu verbrauchen. Dies geschieht oft schon mit dem 14. und 15. Jahr. Mit einem Wort, die Kinder emanzipieren sich und betrachten das elterliche Haus als ein Kosthaus, das sie auch oft genug, wenn es ihnen nicht gefällt, mit einem anderen vertauschen.
Anatoli Lunatscharsky, ein bedeutender marxistischer Kulturpolitiker und unter Lenin Volkskommissar für das Bildungswesen, schrieb vor fast 100 Jahren:
Unsere jetzige Aufgabe ist die Zerstörung der Familie und die Ablösung der Frau von der Erziehung ihrer Kinder. Wenn wir in unseren Gemeinschaftshäusern gut vorbereitete Abteilungen für Kinder organisiert haben, ergibt es sich zweifellos, dass die Eltern ihre Kinder von allein dorthin senden werden, wo sie durch medizinisch und pädagogisch qualifiziertes Personal überwacht sind. Dadurch werden zweifellos Ausdrücke wie »meine Eltern« oder »unsere Kinder« immer weniger gebraucht werden und durch Begriffe wie »die Alten«, »die Kinder«, »die Säuglinge« ersetzt werden.
Angesichts dieser und weiterer klarer Bestandsaufnahmen und angesichts der tragischen Entwicklung sowohl im zurückliegenden Nationalsozialismus als auch in den Zeiten der sozialistischen DDR konnte und wollte ich nicht hinnehmen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich nahezu kritik- und diskussionslos auf den Weg des Massenkrippenausbaus begeben hatte, der von kaum jemandem noch hinterfragt werden durfte. Frühkindliche Fremdbetreuung führt nachweislich zu schwerwiegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Doch von nahezu allen politischen Parteien und den meisten Medien wird der Krippenausbau als eines der Zukunftsmodelle gefeiert, die unsere moderne Gesellschaft positiv verändern. Und das, während heutzutage in Russland aufgrund der schmerzlich gemachten Erfahrungen der Vergangenheit die kleinen Kinder allermeist wieder von ihren Müttern betreut werden. Mit hohen monatlichen Zuschüssen vom Staat werden diese ermuntert, daheim zu bleiben. Und die riesige Masse an Krippenplätzen wird Stück für Stück abgebaut. Ebenso sei an dieser Stelle das lange gepriesene Krippenvorzeigeland Schweden erwähnt, das aufgrund massiver Forderungen der Bürger seit Januar 2008 für jedes Kind bis einschließlich dem dritten Lebensjahr monatlich 300 Euro zusätzlich bezahlt. Durch meine Bücher »Vom Glück des Stillens« und »Mein Kind schläft durch« hatte ich mich schon Jahre zuvor intensiv mit der internationalen Bindungsforschung und Kinder- und Jugendpsychologie beschäftigt. Unser Schöpfer hat sich schon etwas dabei gedacht, als er der Mutter durch Hormonausschüttungen bedingte zärtliche Versorgungsmechanismen sowie die wunderbare Einrichtung der Muttermilch verlieh, um den kleinen Kindern ein stabiles Urvertrauen sowie körperliche und seelische Gesundheit mit auf den Lebensweg geben zu können. Ein natürliches und intuitives Wissen, das die Menschheit übrigens bis vor kurzem noch zusammenhielt und überleben ließ, was jedoch nun angesichts der seit den 1970er Jahren eingebrochenen Geburtenrate und der gleichzeitig wachsenden Bildungshörigkeit der modernen Medienelite nicht mehr der Fall ist. Und so hatte ich mir vorgenommen, trotz der vielschichtigen Repressalien weiter für dieses Thema zu kämpfen. Denn es ging mir inzwischen schon lange nicht mehr um mich selbst und meine persönlichen Erfahrungen. Die Sache war viel umfassender. Die Existenz, das Fortbestehen unseres Landes stand auf dem Spiel, auch wenn die vielen intellektuellen Spötter es nicht wahrhaben wollten.